Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer lang erwarteten neuen Folge, der 15. Folge unseres Podcasts Zwischen den Panels mit Ingo und Thilo. Hi Ingo.
Ich grüße dich, Thilo. Hallo.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir beide es mal wieder geschafft haben. Deswegen, also ich hoffe, dass unsere Zuhörer uns nicht vergessen haben, aber ich glaube einfach mal nicht. Ich bin Optimist heute am Freitag. Wir haben Freitag, den 19. April, 16.21 Uhr, Start der Aufnahme. Und deswegen so frisch ums Wochenende einzuläuten. Ingo, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut jetzt. Ist Wochenende und ja gut, das Wetter ist bescheiden wie eh und je gefühlt. Und da haben wir uns halt gedacht, hey, das nutzen wir einfach mal. Vor allen Dingen, nachdem ich dich heute schon als faules Stück bezeichnet habe heute Morgen, haben wir dann gedacht, gut, komm, wir wirken dem mal entgegen und nehmen einfach mal wieder eine neue Folge auf. Ne? Gerade nach der letzten, wo vielleicht der ein oder andere dann auch gedacht hat, so, oh, was ist jetzt mit den beiden Jungs los? Na, so, Comic-Flaute, Leseflaute und sowas. Ne? Und bestimmt hat vielleicht auch die ein oder andere Person gedacht, so, na, haben sie es denn nochmal geschafft, aus diesem Loch wieder rauszukommen? aber ich glaube, so viel können wir beide auch schon sagen. Ja, also wir sind schon wieder gut dabei. Ne?
Genau. Es hat sich dann tatsächlich, glaube ich, bei uns beiden so kurz nach dem Podcast so ein ne, jetzt, also nach der Folge, dann so ein jetzt erst recht. Ne, jetzt gucken wir zumindest nochmal für unsere Ehrenrettung, was wir rausholen. Ich war zumindest stolz, weil ich habe es dann noch geschafft, in dem Monat März den Omnibus, der gefühlt zu dem Zeitpunkt seit Ewigkeiten vor sich hinschlummerte, tatsächlich noch fertig zu lesen. Ne? Steht sogar jetzt auch hier im Hintergrund bei mir. Das war der 52-Omnibus. Und ja, seitdem läuft es. Obwohl ich auch sagen muss, nicht, also bei mir zumindest, also es läuft wieder recht regelmäßig, aber nicht mehr so viel momentan. Also das liegt aber auch, glaube ich, irgendwie daran, dass irgendwie so viel anderes los ist. Also ich meine, ich habe ja auch gerade jetzt diese Woche Urlaub und ich habe das Gefühl, dass mein Urlaub so ist wie sonst immer dein Leben. Total sozial. Ich hatte 10.000 Termine, ich kenne das überhaupt nicht. Ja, ich bin ja sonst eher so ein Eremit. Ja. Und diese Woche war irgendwie genauso, wie ich das dann immer von dir höre. Hier hatten wir Familientreffen dort, meine Frau hatte Geburtstag, dann mit meinen Eltern getroffen, mit ihren Eltern, dann dort noch was. Morgen ist auch schon wieder irgendwie was, da ist dann wieder Burgerbraten mit der ganzen Familie angesagt. Also, ja, aber ist ja auch mal schön.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das diese Woche auch wirklich gemerkt. Also dafür, dass du Urlaub hast und normalerweise dann ja auch ja, die Zeit zum Lesen ganz oft da ist, hast du verdammt viele Unternehmungen so jedes ja. Mal am Start gehabt. Ne? Und bei mir ist das wirklich, wie du schon erwähnt hast, bei mir ist es wirklich fast jede Woche irgendwie so. Ne? Und ja, nicht ganz so einfach. Aber ich denke mal, wir finden heute ein paar coole Themen und auch bestimmt den einen oder anderen interessanten Comic, den wir gelesen haben oder über die ja. Wir vielleicht auch irgendwie einfach sowas zu berichten haben. Ne? Wir haben gedacht, wir machen heute einfach mal eine ganz lockere und entspannte Folge so.
Genau. Deswegen, da wir beide uns auch gefühlt die letzten 2-3 Tage nicht so wirklich darüber unterhalten haben, was wir so gerade konkret lesen, wäre deswegen jetzt auch, finde ich, der perfekte Zeitpunkt für unsere Einstiegsfrage. Und zwar, Ingo, was hast du denn jetzt zuletzt gelesen? Weil ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, ob du das wirklich nicht weißt. Also ich habe jetzt wieder einen dicken Band gehabt. Also ich sag jetzt mal Omnibus, auch wenn du, also alle, die jetzt nicht zuschauen, ne, ich habe so die beiden Finger so ne, in Anführungszeichen gesetzt, weil Thilo wird jetzt vehement sagen, nein, das ist kein Omnibus.
Ja, kommt drauf an.
Weil das Ding nun mal einfach keinen Schutzumschlag hat. Aber ich habe vom Skinless Crow Verlag den zweiten Omnibus zu Harrow County jetzt heute sogar noch durchgelesen. Ich hatte den vor ein paar Tagen mal angefangen. Genau in der Mitte Stopp gemacht und dann jetzt von da an bis zum Ende dann weiter durchgelesen und kann nur sagen, einfach geil, weiß ich nicht. Also es ist, ich habe den ersten Band ja auch schon mal auf dem YouTube-Kanal vorgestellt, ne, so von Cullen Byrne und Tyler Crook ist das ganze Jahr kreiert und erzählt die Geschichte von der jungen Emmy, einem Mädchen, was in Harrow County aufwächst, vermeintlich, und ganz, ganz viele merkwürdige Dinge dort in dieser schon fast bauernhaften Stadt, die irgendwo in den USA liegt, erlebt. Und die kriegt halt so nach und nach immer mehr Hinweise auf ihr eigenes Leben, weil die Leute sich auch manchmal ein bisschen komisch ihr gegenüber verhalten. Und ich will jetzt auch gar nicht zu sehr spoilern, aber im Verlauf dieser Geschichte eben findet sie heraus, dass sie anscheinend die Reinkarnation einer Hexe ist, die dort vor vielen, vielen Jahren gehängt wurde und dann quasi die Wiedergeburt dieser Hexe sein soll. Und daraufhin, entspinnen sich ganz, ganz viele verschiedene Storypfade. Es tauchen Verbündete auf, Gegner. Und es steht auch wirklich immer noch die Frage im Raum, ist Emmy wirklich die Reinkarnation oder ist sie es nicht? Und das ist einfach super cool, super spannend, mega atmosphärisch irgendwie hier in dem Comic aufbereitet. So. Also ich muss wirklich immer wieder sagen, wenn man damit anfängt und diese Zeichnung, dieser eigene Stil von Tyler Crook, das ist irgendwie fesselnd. Man will unbedingt dabei bleiben, das ist gut geschrieben, das ist interessant gemacht, das ist ich finde, das ist eine gute Portion Horror. Das ist, man hat auch schon explizitere Bilder hier und da mal, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, boah, das ist jetzt voll das Splatterfest, ne? Sondern es ist wirklich einfach so atmosphärischer Hinterdorf, Hinterwald, Hinterstadt Horror irgendwo, ne? Und das macht richtig, richtig Spaß, ne? Und hier mit dem zweiten Omnibus von Skinless Crow ist das Ganze dann auch abgeschlossen. Hier sind die Issues 17 bis 32, meine ich, drin. Ja, genau. Plus sogar noch die Tales of Harrow County. Also auch nochmal so ganz, 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 ganz viele Zusatzstories. Also die haben, ich glaube, da sind locker 20 Geschichten mindestens. Die bestehen immer nur aus einer Seite oder aus zwei Seiten. Und sind so ganz, ganz kleine Mini-Horror-Geschichten, die teilweise auch, finde ich, sehr amüsant waren. Ist ein tolles Ding, ne? Schön groß, jetzt hier auch von Skinless Crow rausgebracht. Und ich weiß, dass das nicht gerade einfach ist für Leute, die auch auf US da lesen, weil es gab auch Einzelbände, es gab Library Editions, die vierbändig waren. Und ich meine sogar, dass es im Englischen auch Omnibusse gab, auch genau zwei, und in den Omnibussen dürfte auch sonst genau der gleiche Inhalt wahrscheinlich gewesen sein, wie hier jetzt auch, ja. Ohne Extras. Also es gibt in der Library Edition gibt's auch noch wesentlich mehr Bonusmaterial, also wahrscheinlich dann wirklich eher so Konzeptzeichnungen, Making-of-mäßig irgendwie, weil die Details sind ja hier in dem Omnibus auch drin vereint. Aber ich glaube, du hast sogar noch eine gute Nachricht, ne? Für alle, die Bock haben, das Ding jetzt klar auf Deutsch zu lesen. Die können das über Skinless Crow tun. Und alle, die jetzt sagen so, ey, ich würde das aber auch ganz gerne im Original lesen. Da hast du, glaube ich, auch eine heiße Information und News für alle, oder?
Ja, Dark Horse, die das ja im Englischen die Serie publishen, haben vor kurzem ein neues Collected Edition Release für Harrow County angekündigt, und zwar die sogenannte, jetzt muss ich gucken, ich glaube Masterpiece Edition. Und die müsst ihr euch quasi, oder die kann man sich so vorstellen, so ähnlich wie die Special Edition, die sie damals von American Gods rausgebracht haben, oder aber auch von diesen Norseman Mythology. Also sprich, das ist quasi so ein Buch im Format wie ein Library Edition. Es sind, glaube ich, zwei Bücher in einem Slipcase. Und hier ist das Ganze auch noch so schubladenartig gemacht. Also sieht ziemlich cool aus, ne? Wer sich dafür interessiert, einfach vielleicht mal so um so ein Feeling für die Optik oder so zu haben, der kann das gerne mal auf der Dark Horse-Seite googeln. Ne? Gibt einfach mal Masterpiece Harrow County ein, dann findet ihr das. Und Das, da ist halt tatsächlich dann die Variante, also das vom Inhalt her ist das das Gleiche, plus nur, dass sie halt hier die Variante mit dem Bonusmaterial der Library Editions dazu gepackt haben. Aber wie gesagt, halt auf Englisch. Ich finde übrigens, ich wollte auch nur noch mal ergänzen zu der deutschen Version, weil ich finde ja, Skinless Crow hat hier was sehr Interessantes gemacht und ich mache ja gar keinen Hehl darum, dass ich dich ja sehr um die Bücher beneidet habe. Und wäre jetzt nicht in diesem Moment diese Meldung für dieses Release gekommen, dann wäre es wahrscheinlich darauf hinausgelaufen, dass ich so in den nächsten 1, 2, 3 Monaten mir die wahrscheinlich auch noch gekauft hätte. Wenn es irgendwo mal, ich hatte eigentlich immer schon so nach einem Slot gesucht, wo ich sagte, da passt es jetzt mal rein, ne? Weil sie jetzt auch, ne, eben das kosten, was sie kosten. Aber trotz allem, also du hast das schon ganz richtig gesagt, im Englischen ist es so, dass die Bücher damals erst als Library Editions erschienen sind und dann hat Dark Horse 2 Omnibusse rausgebracht. Das waren aber Softcover-Omnibusse im Standard-Sized-Format, also quasi US-Heftgröße. Ne? Also es waren ja so wie die bei Image die Softcover-Companion, so zwei dicke, große Paperbacks. Bei uns hier bei Panini würden die Dinger wahrscheinlich Megaband heißen oder so, obwohl ich gar nicht mehr weiß, ob es das Format bei Panini überhaupt noch gibt. Und so haben die das rausgebracht. So, und Skinless Crow hat exakt diese beiden Bücher genommen, diese beiden Omnibusse von Dark Horse, sie auch so genannt, die Cover alles gleich gemacht, nur sie ins Format der Library Edition von Dark Horse quasi hochgezogen. Und das ist halt schon eine geile Idee gewesen, ne? Weil dadurch deine Bücher tatsächlich doppelt so dick sind, ne, vom Inhalt her, glaube ich, wie eine Library Edition. Ne, also das heißt, es sind dickere Library Editions, ne? Und es ist schon ziemlich cool, ne? Muss man tatsächlich ehrlich sagen. Also deswegen dann auch mein, ne, also ich habe ja auch in der Vergangenheit Skinless Crow häufiger für die verkleinerten Formate kritisiert. Dieses Format finde ich wirklich genial. Ne? Also das haben sie echt babagut gemacht.
Ja, und darf man nicht vergessen, ich muss das halt erwähnen, jetzt wird Thilo gleich mit den Augen rollen, und ein Lesebändchen, ganz genau.
Ich wusste das.
Sehr schön. Ey, come on, also, ne, es ist auch nicht selbstverständlich. Ich finde, man darf das ruhig mal erwähnen, gerade bei so etwas dickeren Büchern auch. Ich habe das auch eben zum Beispiel eingetragen in meine Reading-App. Also der Band hat 436 Seiten, das habe ich mir noch behalten, der zweite. Und ich war gestern einfach nur, um die Zeit zu überbrücken, bei mir in Osnabrück auch im Comicladen. Und hab da das gehabt, dass Kunde auch da im Laden drin war, der sich den Harrow County Band Nummer 1 angeguckt hat. Und ja, dann kommt wahrscheinlich der Vertriebler in mir so ein bisschen noch durch und ich musste natürlich gleich das Ding so ein bisschen promoten. Ne? Also hat er dann auch in der Tat mitgenommen und dann sagte mir der mein Comic-Fachberater und
das
jetzt nicht, aber ich habe den Ansgar im Laden mal gefragt, wie das grundsätzlich ist, wie die sich verkaufen, ja, weil ich einfach mal wissen wollte, wie laufen die wirklich, weil wir haben uns ja auch schon mal
gewohnt. Hab ich bei meinem auch gemacht, deswegen bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
Okay, also meiner hat gesagt, die verkaufen sich richtig gut, also er hat davon schon mindestens 6 oder 7 also von 1 verkauft. Es lagen auch schon von dem zweiten Band jetzt, meine ich, auch schon 2 oder 3 Bände dort. Und wenn man überlegt, dass die ja auch die sind ja nicht unbegrenzt gedruckt, die haben ja meistens eine Limitierung von 666 Stück, meine ich. Und er war sich gestern zum Beispiel auch schon gar nicht mehr so wirklich sicher, ob man den ersten überhaupt noch jetzt irgendwie nachkriegen kann. Also das weiß ich halt jetzt auch nicht. Ich habe da jetzt noch nicht nachgeguckt. Aber irgendwann ist das natürlich so, dass diese Bände auf einmal weg sind. Er meinte gestern auch zu mir, was mich dann zum Beispiel auch gewundert hat, da gehen wir jetzt schon fast wieder ein bisschen auf das Thema Verknappung bald ein. Zum Beispiel hier der Rick Remender Band, der bei Crosscode gekommen ist, hier den ich gefühlt nie richtig aussprechen kann, hier diesen
Righteous Thirst for Vengeance.
Thirst for Vengeance, genau. Der ist angeblich irgendwie auch tatsächlich nicht mehr so, dass man den easy peasy, glaube ich, so angeblich kriegen kann oder so. Das war für mich neu. Also,
ist auch keine gut Ahnung. So. Den kauft man sich eh auf Englisch und nicht auf Deutsch, weil er nur 10 Worte Text hat. Also, ja. Kann er auch weg sein.
Nee, aber ich fand das mal ganz interessant zu hören, ne? Weil gerade bei dem Preis jetzt von Harrow County könnte man schon sagen, 80, na, ich meine 80 Euro für ein so ein Band ist natürlich jetzt auch nicht mal eben was, wo man sagt, so, oh ja, komm, ja, ist mal so ein Ding für eben mal. Aber ich fand es, also er hat da wirklich positiv von gesprochen, dass die sich laut seiner Meinung sehr gut verkaufen. Und die sind ja auch, wie du das eben schon erwähnt hast, von der Verarbeitung, ne, auch von der Größe her, das ist ja wirklich, also man merkt das auch, wenn man den in der Hand hat, das ist ein wirklich wertiger Comic. Ne? Also da kann ich nur sagen, dass das echt gute Arbeit ist. Und wenn sich es dann auch noch hoffentlich dann in anderen Städten oder sowas dann auch noch gut verkauft. Also ich weiß ja nicht, was dein Fachhändler gesagt hat.
Genau das Gegenteil.
Ja, okay.
Also, aber ich, deswegen ist es halt so interessant, aber ich muss, eins muss ich der Fairness halt halber dazu sagen, ich habe nicht speziell nach Harrow County gefragt, ich habe nach Skinless Crow im Allgemeinen gefragt, weil mich das einfach mal interessiert hat und da hat er gesagt, überhaupt nicht. Findet quasi so gut wie gar nicht statt und er hat das gesagt, was ich ja auch denke, ja, ich muss mich da jetzt outen, die Comics sind zu teuer. Also im Vergleich zu anderen Sachen, ne, ohne jetzt mal Hintergründe und sowas, aber sie sind einfach im Vergleich teurer als andere Comics, so, ne, und auch vom Umfang und Bildigen der Bücher und sowas, ne, und das war ja immer so mein Gefühl, dass ich mich immer so gesagt habe, ey, ich glaube, die sind für viele Leute zu teuer. Und er hat das halt so bestätigt.
Ich glaube, und da kannst du ihn das nächste Mal fragen, du fragst ihn mal, ob er denn diese Comics auch liest. Da frag ihn mal bitte nach. Und dann bin ich mal gespannt, was er dazu sagt, weil du musst natürlich auch verkaufen können. Ne? Also das weißt du genauso wie ich auch. Das heißt, man muss auch Titel einfach mal lesen und muss dann dem Kunden auch dementsprechend natürlich auch mal den ein oder anderen Titel schmackhaft machen können. Ne? Und ich bin ganz ehrlich, Harrow County ist fantastisch.
Also ja,
damit macht niemand was verkehrt. Und da
ist auch so, die inhaltliche Qualität, ne, die möchte ich in keinster Weise von Skinless Crow in Frage stellen. Nein, ne? Also auf gar keinen Fall.
Nur manchmal brauchen die Menschen halt so, ne, so diesen kleinen Schubs einfach. Da ist so, ich kann das verstehen, ne? Preislich gesehen kann ich das ja auch nicht komplett absprechen, wobei ich auch schon ein paar Mal, also wir beide haben da auch schon ein paar Mal so drüber gesprochen, ich dann immer meine Argumente dafür habe, warum die halt so teuer sind, ne? Bei so einem relativ jungen, frischen, neuen Verlag, ne, der auch nur in relativ kleinen Auflagen das Ganze bringt, ne, ist das was anderes, als wenn jemand so ein Buch 3000 Mal druckt, ne, und nicht 222 oder 666 Mal. Ne.
Das stimmt.
Das ist einfach so, ne? Das sind rechnerische Kalkulationsbilanzen und sowas, wo ich jetzt hier im Podcast auch nicht bedanken bei einem oder so. Ne?
Nee, das ist auch, das sind Sachen, das sind halt alles Fakten. Ne? Genauso ist es halt Fakt, dass ich quasi ein Hardcover-Trade im Überformat von Splitter für im Durchschnitt 8 bis 10 Euro weniger bekomme. Das ist ja genauso ein Fakt, ne? Wegen der hohen Auflage, weil sie, ne, aber ich muss halt sagen, bei den Harrow County-Bänden, da kann ich den Preis am ehesten rechtfertigen, weil du hast es, glaube ich, selber mal in deinem Video gesagt, man müsste den Preis von 2 Library Editions halt rechnen, so grob, ja, klar, dann fehlt einem das Bonusmaterial, aber den Inhalt der Hauptstory und dann sind die 80 Euro, da bist du nicht so weit weg von dem, was du auch damals, ne, nicht jetzt heute out of print, aber damals bei Erscheinen, genau, ne, für 2 Libraries bezahlt hast. Ja. Was ich Skinless Crow zugute halten muss, ist, und das habe ich, glaube ich, schon mal an anderer Stelle auch schon mal gesagt, sie entwickeln sich halt wenigstens, ne, habe ich das Gefühl. Sie sind jung und sie gehen die Steps. Ich habe das Gefühl, sie merken langsam, ey, diese verkleinerten Formate, das ist nicht so, ne, und probieren sich jetzt aus an sowas wie Harrow County und diesen anderen, den du auch vorgestellt hast, Cosmic Detective, der ist ja, glaube ich, auch so groß.
Ja,
ne?
Genau.
Dann fangen sie an, andere Bücher jetzt wenigstens mal im Standard-Size-Hardcover zu machen und so, ne, also man merkt, ne, da arbeiten Menschen dran, sich auch zu verbessern oder weiterzuentwickeln und das finde ich cool.
Du hast ja auch die Möglichkeit, während am Anfang ja alles quasi in Hardcover kam, kommen jetzt so Sachen wie Vanish zum Beispiel dann auch sowohl im Hardcover als auch eben in einer Softcover Edition, ne? Und ich meine, meistens liegen da als Differenz 10 Euro dazwischen, ne? Das heißt also, jeder, der sagt, hey, ich habe nicht den Anspruch, dass das unbedingt Hardcover sein muss, kann dann ja nach seinen Bedürfnissen dann auch auf die Softcover und das alleine diese Möglichkeit anbieten zu können, ne, ich meine, wer macht das sonst, ne? Das wäre ja so, als ob Splitter sagen würde, so auf einmal, ey, du kannst übrigens unsere Alben so kaufen, wie du es immer kennst, ne? So wie wir es, also ich persönlich auch natürlich am liebsten habe. Oder du kannst es halt so kaufen wie ein Lucky Luke oder ein Asterix-Comic-Heftchen am Kiosk, ne? In so einer Softcover-Variante, ja. Ne? Also.
Ich mag das, aber ich liebe dieses Prinzip, weil das ist ja das US-Prinzip, ne? Zu sagen, ich hau den Comic in 4, 5 unterschiedlichen Varianten auf den Markt und jeder sucht sich sein Ding raus, wie er es am liebsten haben möchte. Und das ist eigentlich cool, ne? Weil am Ende können sich alle über die gleiche Story unterhalten und jeder hat sie so auf die Art und Weise, wie er sie am liebsten haben möchte. Preisbewusst, sammlerisch, hochwertig, digital, wie auch immer, ne? Aber so wie es halt zu ihm am besten passt. Mensch, jetzt sind wir voll abgeschwiffen.
Na, findest du? Ich finde, wir haben einfach mal irgendwie das Thema kompakt irgendwie behandelt. Ich fand das jetzt stimmt. Eigentlich ganz, ganz schön. Plus eben noch diese News, dass auf dem US-Markt da auch bald wieder was verfügbar sein wird, weil das war ja wirklich so das, wo du so ein bisschen hinterher getrauert hast, ne? Dass es da eine ganze Zeit nichts gab. Und ich muss zugeben, ich habe mir diese Edition auch angeguckt. Das sieht schon ziemlich cool aus mit dieser Schublade, die da angedeutet wird, und wenn du den Comic rausziehst, dass du dann quasi den Inhalt der Schublade dann auch siehst, und ist eine schöne Edition, also kann man nicht anders sagen. Ja,
ich bin mal gespannt, ich werde mal berichten, wenn sie da ist.
Genau. Ja, und was gab's bei dir irgendwie Tage, heute, gestern?
Ich habe ein kleines Double, weil ich habe diesen Monat einkaufstechnisch, weißt du ja, die Zuschauer oder Zuhörer wissen es noch nicht, aber den werde ich es auf jeden Fall auch noch in, denke ich mal, ein paar Tagen, wenn ich meine Monthly Pickups auf Instagram vorstelle, zeigen. Ich habe ja ein bisschen DC Black Label gewütet, weil ich da so ein bisschen das Projekt habe, DC Black Label Serien aufzuholen, weil, Spoiler, wir ja auch hier irgendwann mal das DC Black Label behandeln möchten. Und da habe ich ein kleines Double. Und anfangen möchte ich nämlich damit, dass ich für mich eine Lücke der Schande geschlossen habe, die ich seit Jahren vor mir hergetragen habe. Und die, ja, gerade für mich, ne, als bekennender Geoff Johns-Fanboy eigentlich gar nicht wirklich zu ertragen war. Wir erinnern uns, in den guten alten Zeiten des New 52-Universums, gute alte Zeiten ist natürlich eigentlich Schwachsinn, die Zeiten damals waren auch blöd, das kam raus, da war ich gerade dabei, mein Studium zu verkacken, aber ist jetzt auch mal egal. Aber zumindest comic-technisch die guten alten Zeiten, ja. Wir hatten 3 laufende Serien von Geoff Johns geschrieben, 2 laufende Serien von Scott Snyder geschrieben, eine laufende Serie von Francis Manapul. Was will man eigentlich mehr? Und in diesem schönen Run der Justice League passiert es, dass die Justice League Ultron vom Möbiusstuhl runterschmeißt und Batman den Möbiusstuhl betritt. Und im Zuge dessen kriegt er ganz viele interessante Einblicke. Ja, wenn man hier mal auf die rechte Seite, müsste es von hier aus sein, schaut. Und das Ganze, also das passiert übrigens in der wunderbaren Storyline des Darkseid Wars. Und das Ganze endet dann in so einem Epilog, abseits von der eigentlichen Haupthandlung, wo Batman sich mit Green Lantern unterhält und Green Lantern ihn fragt, Bruce, was ist denn los? Und er sagt, es ist egal. Jetzt sprich doch mal mit mir über den Joker. Was ist denn da los? Du hast doch den Joker den Möbiusstuhl nach Jokers Namen gefragt. Ja, er hat mir aber keinen Namen gesagt. Was hat er dir denn dann gesagt? Er hat mir gesagt, dass es 3 sind. Und so war der Storybogen platziert für die Story, die ich jetzt endlich Jahre später auch mal gelesen habe. Ja, sehr, sehr late to the party bin ich hier. Und zwar Batman the 3 Jokers. Ich habe ja persönlich die Theorie, ich glaube, ich habe die dir gegenüber auch schon mal geäußert, dass, oder man könnte auch mal das Cover, hier haben wir die 3 Joker, dass Geoff Johns eigentlich eine Batman-Story geplant hatte in der Kontinuität. Ich glaube, weil es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist, Geoff Johns war dann ja eine relativ kurze Zeit sowas wie der Kevin Feige des DCEU. das Ganze lief ja nicht so gut. Ich glaube, bis heute sind die Zack Snyder-Fanboys wollen, glaube ich, Jeff Jones töten oder so, ne? Obwohl ich der Meinung bin, dass Jeff Jones definitiv nicht daran schuld ist, dass das Ganze schiefgelaufen ist. Aber gut, ist ein anderes Thema. Das Schlimme ist nur an der Sache, ich glaube, das hat uns ein Batman-Run von Jeff Jones verwehrt, weil den hätte er sonst geschrieben, weil diesen Plot hat er nicht umsonst in der Justice League platziert. Damit er das aber irgendwie noch verarbeitet, ist dann diese DC Black Label Story erschienen, die ich jetzt endlich mal gelesen habe. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also eigentlich ist daran alles geil. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Kritikpunkt und das ist die, dass ich mich frage, warum ist das eine DC Black Label Story? Weil Kontinuität zählt hier, ne? Wir wissen, es hat eine Kontinuität Plot aus der Justice League. Der Killing Joke ist passiert. Death in the Family ist passiert. Und Under the Red Hood, ja, das ist alles passiert. Und es ist halt letztendlich, ich meine, ich muss nicht viel zur Story erzählen, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit Batman, Batgirl und Red Hood auf der einen Seite gegen die drei Jokers auf der anderen Seite. Sind es denn drei? Wer ist es? Was hat der Killer von Bruce Waynes Eltern mit der ganzen Sache zu tun? Und das ist eigentlich eine ziemlich packende Thriller-Crime- Noir und auch ein bisschen Actionhandlung mit so ein paar leichten Gruselelementen auch noch mit drin. Gezeichnet von Jason Fabok. Grandios, was soll man dazu sagen? Der hatte ja damals dann auch schon mit Geoff Johns im Darkseid War zusammengearbeitet. Und wie ich es persönlich eigentlich fast schon von Geoff Johns gewohnt bin, hat er auch diesen einen Charaktermoment immer mit drin, der mir irgendwie eine Träne rausdrückt. Der war hier auch wieder mit dabei. Den hatte ich schon bei Flashpoint, beim Sinestro Corps War und bei Justice League, also bei ganz vielen Sachen. Und hier war er auch wieder mit drin. Der war wirklich gut. Und ja, toll. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ein tolles, schnell gelesenes Ding.
Ja, cool. Da könntest du ja jetzt meine Review dazu angucken.
Die habe ich mir tatsächlich, auch nochmal angeguckt. Aber ja.
Aber die muss schon ein bisschen her sein, kann das sein? Also ich bin
jetzt mal die frühe Phase deines Kanals gewesen.
Ich bin jetzt echt am, weil mein Problem ist nämlich folgendes. Ich weiß nicht mehr alles aus dieser Story. Also eigentlich ist das schon wieder so ein Grund, es nochmal wieder zu lesen, weil ja. Ich bei weitem. Also, ne, so den Grundplot ja, ne? Mhm. Aber ich kann dir jetzt das Ende zum Beispiel überhaupt nicht mehr sagen, irgendwie. Das ist, aber man liest, das ist auch einfach das
Problem. Ja,
man
liest ist so auch, viel. Ist ja auch nicht schlimm. Sind ja auch immer so kurzweilige Blockbuster-Stories, ne? Und die vergisst man dann irgendwann mal. Und dann liest man sie vielleicht irgendwann nochmal und so, ne? Also.
Genau. Also ich weiß nur noch, dass ich halt auch, also die Zeichnungen waren genial, das war spannend einfach geschrieben und ich glaube, ich habe damals auch in der Review, glaube ich, die Frage gestellt, ob das Kontinuitätsding eben ist, ja oder nein, ne? Weil ich meine, ich hätte da damals gesagt, dass ich schon denke, dass das auch in die Continuity mit reinzählt. Ja. Warum der DC Black Label dran steht, ja, ganz einfach, es verkauft sich halt besser. Das ist, ja. Also sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber alleine ein Label zu haben, ein Label, mit dem du quasi einen Comic ausstatten kannst, ne? Und machen wir uns nichts vor, DC Black Label klingt einfach schon geil. Also das ist, ich weiß, wenn wir irgendwann mal diesen Podcast über dieses Thema machen, ne, wenn du da noch mal ein bisschen mehr gelesen hast und ich vielleicht bis dahin dann auch noch mal ein bisschen was anderes irgendwie dann noch mal nachgeholt habe, muss man das vielleicht noch mal feiner aufdröseln. Ich weiß es nicht. Also ich kann es auch nicht verstehen, weil, wie du schon sagst, eigentlich hättest du da auch einfach das Ding nicht da drauf klatschen können und schon wäre es ja anscheinend irgendwie im normalen Kontinuitätskosmos irgendwie mit reingeflossen, ne? Aber ja, ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht erklären. Also vielleicht kann es einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen da draußen erklären.
Ja, ich glaube, es ist halt einfach so, dass, ja, wo packt man es halt rein, ne? Zu dem Zeitpunkt lief ja, also auch als Free Jokers veröffentlicht wurde, lief ja auch Batman-Kontinuitätsserien und so, ne, wie ordnet man die dann da ein? Ich glaube, das war die Zeit, wo Tom King Batman geschrieben hat, aber ich will mich jetzt nicht festnageln, weil wie genau veröffentlicht wurde, aber weißt du, also da arbeiten ja Leute gerade an ihrem Kontinuitätsrun und wo baut man, weißt du, also ich finde, ich erklär es mir einfach so, dass DC Black Label hat diese Möglichkeit einfach Geoff Johns noch geboten, diesen Plot, den er sich damals halt überlegt hat, zumindest in so einer Form nochmal zu präsentieren, so ähnlich wie es ja das DC Black Label ja Tom King auch die Möglichkeit gegeben hat, seine Vision des Batman Runs dann halt mit Catwoman dort nochmal zu Ende zu führen. Ne, da wäre es die gleiche Frage, ist das Kontinuität ja oder nein? Ne? Also insofern, aber es ändert nichts dran, dass es einfach eine coole, unterhaltsame Story ist. Und vielleicht nur für die, sollte es jetzt tatsächlich Zuhörer geben, die so wie ich noch later to the party wären und sich jetzt fragen, weil ich das jetzt so aufgebaut habe. Also nein, man muss den Darkseid War und den Justice League Run überhaupt nicht lesen dafür. Es ist nice to know und also mir persönlich macht es halt total viel Spaß, ne, zu sehen, wo er die Plots damals schon platziert hat. Man braucht es aber überhaupt nicht, um das zu verstehen. Die umgekehrte Frage möchte ich aber auch beantworten, auch wenn sie keiner gestellt hat. Sollte man den Darkseid War lesen? Ja, auf jeden Fall, weil der ist fantastisch. Ja, also das vielleicht nur kurz dazu.
Ja, da hast du mich ja jetzt damit gekriegt, weil ich habe es ja nicht gelesen und habe, na also gut, allerdings muss ich gestehen, ich hatte das Vorwissen um diesen Twist. Ja. Na, und ich glaube, dieses Wissen eben, ne, was da passiert, ganz am Ende so, das hat auch irgendwie Lust darauf gemacht, ne? Weil das wird ja so übergroß aufgebaut, ne? Und dann hast du schon so Erwartungen da dran und denkst so, okay, was kann das sein? Ne? So, ja. Und aber ich kann auch da absolut nur zustimmen, kann jeder so lesen, ohne dass wirklich vorher den Run davor gelesen haben zu müssen. Das ist so. Ja.
Ich mache noch ganz kurz ein zweites Buch, weil die habe ich quasi hintereinander weggelesen. Und zwar habe ich Rogues gelesen vom DC Black Label. Geschrieben von Joshua Williamson und gezeichnet, meine ich, hat der gute Leo Max. Müsste ein italienischer Zeichner sein, wenn ich mich nicht irre. Und dieses Buch hat mich auch echt begeistert und ist für mich einfach so das Beispiel, wo ich sage, das wünsche ich mir eigentlich im DC Black Label. Coole, kleine, dreckige Stories über C-Charaktere oder B-Charaktere, die sonst irgendwie nicht groß genug sind, um irgendwie einen eigenen großen Kontinuitätsrun zu bekommen. Und das kriegt man hier eigentlich mit den Rogues. Die Rogues sind ein klassisches Heist-Movie. Ja, das heißt, es geht darum, dass wir einen Zeitsprung von, ich sag jetzt mal, dem Alter wie die Rogues, also für diejenigen, die das nicht wissen, das sind die Schurkengalerie vom Flash. Ja, so ein Gegnerteam, die angeführt werden von Captain Cold, wo ich mir den Namen, ich meine sogar, dass der den hat, ich glaube sogar, der heißt wirklich Leonard Snart. Aber also ja. Snart ist auf jeden Fall sein Nachname. Ich finde es so geil, dass der Leonard heißt. Der ist eigentlich gar nicht, also der ist eigentlich gar kein Nerd, ja. Also der ist eigentlich Captain Cold schon echt eine coole Sau. So. Ich mag den total gerne so, ne? Weil der so, ja, so Cold, so, ne, das ist ein saucooler Typ. Auf jeden Fall haben wir einen Zeitsprung. Das wird ja auch am Anfang eigentlich ganz schön gezeigt. Ja, das heißt, das Ganze spielt 10 Jahre später, nach dem, sage ich mal, wie man die Rogues und der Hauptkontinuität sieht. Ich mache mal ganz kurz die Dust Jacket ab, dann kann ich besser das Buch hantieren. Das Coole ist, also wir sehen einen gealterten Leonard Snart, der auch, ja, ne, man sieht, also ich finde, das hat fast schon so ein, also man, es sieht sehr europäisch aus. Ich mag das total. Leonard Snart lebt halt in so einem alten, befestigten Wohnwagen, ne, so ein richtiges Redneck-Assi-Leben, würde ich jetzt mal behaupten, so am Rande der Gesellschaft. Er hat irgend so einen total belanglosen Job. Er wird gedemütigt hier von diesem Polizisten, der irgendwie so in regelmäßigen Abständen vorbeikommt und so kontrolliert, ob er nicht doch Scheiße baut und so und ihn dabei aber auch noch so richtig schön vorführt und sowas. Ne? Also er ist so ein richtiger Loser geworden, wenn man so will. Und eines Tages kracht es halt mit ihm durch und man merkt so, wie so eine Midlife-Crisis, ja, er will das nicht akzeptieren, schnappt sich die alte, also trommelt die Gang zusammen, wenn man so will, ja, so ein bisschen Space-Cowboys-mäßig, da sind ja alle schon ein bisschen in die Jahre gekommen und plant mit denen einen letzten großen Coup. Und zwar wollen sie in Gorilla City einfallen, weil Leonard die verlässliche Information bekommen hat, dass Groot dort, der ja dort immer noch herrscht, sage ich mal, über seinen eigenen Affenstaat, wenn man so will, der hortet da wohl eine große Menge Geld oder Gold, ne? Und das wollen sie halt klauen. Und dann beginnt so ein Heist-Movie. Und was ich halt auch so mag, ist, zu dieser Optik kommt halt, dass das auch diesen, also das hat so ein bisschen diesen europäischen, wenn du mal kurz gucken magst, diesen europäischen Abenteuer-Touch. Ja, und ich habe so diese Vibes von so franco-belgischen Comics, wo es in andere Gegenden geht, weißt du, so wo man andere Länder entdeckt und so. Das hat mir totalen Spaß gemacht. Das liest sich echt flott, das ist gut geschrieben, das hat witzige Dialoge, das hat geile Action, wie gesagt, ein tolles, ja, europäisch anmutendes Artwork und es ist total kurzweilig und auch teilweise hat es echt ein paar richtig fiese Stellen, ja, die ich nicht spoilern möchte. Also ein großer Spaß, insgesamt wirklich ein großer Spaß. Ich hätte gerne mehr davon gelesen, muss ich ehrlich gestehen.
Sieht jetzt aber in der Tat anders aus, als ich es vom Cover irgendwie erwartet hätte. Also so von dem, ich meine, ich konnte jetzt keine Details sehen. Ich habe keine Ahnung, das sah für mich gerade so aus, als ob du irgendwie was aus irgendeinem Tarzan-Album oder Daktari oder irgendwie sowas irgendwie zeigen willst. Also,
ne? Das ist wirklich so. Das sieht irgendwie ganz, ganz anders aus, als man es erwartet. Gleichzeitig auch, was ich halt witzig finde, ist, dass zum Beispiel in Gorilla City die Affen und sowas, die sind halt alle so ein bisschen so Humphrey Bogart-Style und so. Die rennen alle in so Anzügen rum, ne, mit langen Mänteln und Hüten und rauchen so, ne, also fast schon Black Sabbath-Vibes ein bisschen auch so mit drin, ne, also das, ja. Das sieht halt dann alles auf einmal so aus, ne, also das meine ich halt damit, du hast irgendwie so total visuell auch total Tapetenwechsel so in diesem Comic, ne, also ja, aber wirklich, also cool.
Sehr nicht cool. Schlecht, ja, ist natürlich irgendwie wieder was bisher seinen Weg nicht nach Deutschland, glaube ich, gefunden hat.
Ja. Ja, deswegen wollte ich auch mal ein bisschen Werbung dafür machen.
Ja, wahrscheinlich, weil gerade das, was du dir jetzt gewünscht hast, ne, so hey, ich würde ganz gerne, ne, mehr so diese Nebencharaktere, ne, so die so ein bisschen rough und dreckig so daherkommen, ne, wahrscheinlich ist das genau das, was vielleicht hier dann nicht so zieht irgendwie in Einzelveröffentlichungen, finde ich irgendwie trotzdem schade, aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann noch was bei Panini raus. Also sieht auf jeden Fall echt cool aus. Also gerade das Cover, irgendwie, ich kannte es halt noch gar nicht. Finde ich sehr nice. Also gerade mit Captain Cold, das hat was. Nicht schlecht.
Ja, nice.
Cool. Ja, guck, dann haben wir unsere neu oder frisch gelesenen Sachen gerade hier abgehakt. Gab es denn sonst irgendwas Neues, Frisches irgendwie bei dir jetzt auch gerade vielleicht in den letzten Tagen oder?
Ja, vor 2 Wochen, um vielleicht mal ein bisschen Werbung zu machen, habe ich ja nochmal an der letzten Ausgabe des Comic-Treffs teilgenommen. Und da war das Thema Krimis. Und Krimis ist ja auch so ein Ding, was für uns beide ja auch so antreibt, ne? So eine Leidenschaft von uns beiden. Und deswegen fand ich es ganz cool. Du konntest ja leider zeitlich nicht. Deswegen habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Also eigentlich bin ich halt schon der Meinung, dass eigentlich sogar du hättest dabei sein müssen, aber ich habe dann versucht, ja, so ein bisschen den Part zu übernehmen, da ich auch einfach Krimi-Fan bin und das Interessante ist, dass der Comic-Treff, also ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben, irgendjemanden in diesem Comic-Treff zu begeistern, aber einen haben wir auf jeden Fall nochmal richtig begeistert und das war ich selber. Also bei mir ist durch diesen Comic-Treff so ein Hype entstanden, ne? Also ich bin danach so, also ich habe mir wirklich ungelogen danach nochmal so die einzelnen Parts angeschaut, im, ne? Also im Video sozusagen von den anderen Leuten, was die so vorgestellt haben, weil kennst du vielleicht auch bei so einem langen Stream, da bist du selber so manchmal auch so im Tunnel drin, dass du dann, ne, du konzentrierst dich drauf, deine Parts irgendwie zu machen und sowas, ne? Und dass du das gar nicht so präsent hast, was haben eigentlich die anderen alles so gemacht, ne? Vor allem in 3 Stunden ist das ja auch nicht wenig, ne?
Ja. Und dann habe ich mir das. Ja? Vielleicht müssen wir ganz kurz einmal aufklären für alle, die das nicht kennen, die zuhören oder auch zuschauen. Der Comic-Treff ist ein Format von, ja, ich sag mal, verschiedenen Comic-Tubern, also ne, gewissen Personen, die auf YouTube eben Content bringen im Comic-Szene-Bereich. Und da gibt es immer wieder, eigentlich einmal im Monat, meistens ist es immer der erste Samstag im Monat, ein Treff, der variiert, der ist fast nie auf dem gleichen Kanal, der wandert immer irgendwo hin und her, die Besetzung ändert sich auch. Und dann reden da coole People eben über ein spezielles Thema, was vorher eben da festgelegt wird. Und bei euch war es jetzt in der Runde so, dass ihr über das Thema Crime oder ja, ne, Krimi.
Crime Comics, und Krimi, so. Also ich habe mich da beides drunter subsumiert, genau.
Genau. Und also ich wollte dich jetzt auch gar nicht so großartig unterbrechen. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, das war schon ganz gut, dass du damit dabei warst, weil du auch nochmal crime-technisch andere Dinge halt liest, aufgrund von US-Ausgaben oder auch Omnibussen, die ich so gar nicht zur Verfügung für mich da habe, auf Deutsch. Ja. Deswegen fand ich das sehr, sehr gut, dass du damit gemacht hast. Und und ich finde es irgendwie auch cool, dass du, dass du das schon so sagst, so, wer weiß, ob man da jemand anderen mit angesteckt hat, aber ne, dass du so viele interessante Inspirationen oder auch allgemein so coole verschiedene Werke vorgeschlagen bekommen hast, dass du gesagt hast, boah, das ist cool, das ist toll. Und da möchte ich dich darum bitten, dass du da gerade noch mal ein bisschen ausholst.
Ja, also das Ding war zum Beispiel, dass der eine Kollege, der liebe Kane, also einen lieben Gruß an der Stelle, der hat so eine Sache, die ich manchmal so ein bisschen heftig finde, aber in dem Fall war sie wirklich heftig, und zwar für meinen Geldbeutel, und zwar hat der so eine kleine Massenvorschau gemacht. Also das heißt, der hat die Sendung gestartet, indem er so, ich glaube, so 7, 8 Titel so in so einer Schnellvorschau kurz vorgestellt hat, ne? Und ich kann zum Beispiel mal so viel sagen, alleine 2 dieser Titel habe ich mir bestellt, und zwar und nicht nur einmal, sondern also ich glaube, also alles ging ehrlich gesagt los mit Caroline Baldwin. Ja, das hatte er vorgestellt. Das ist halt auch so eine, ne, sieht man so eine Privatermittlerin, die glaube ich auch mal, ich weiß gar nicht, ob die auch mal Polizistin war, aber ich glaube, das war Carmela Krim. Ich glaube, die war ist einfach schon immer Privatermittlerin. Das Interessante ist irgendwie mit indigenen Wurzeln wohl auch. Sagt man das oder sagt man Ureinwohner? Indigen, darf man sagen,
schon,
oder?
Schon ganz
korrekt, würde ich sagen. Genau. Ja. Ich möchte hier keinen politischen Front irgendwie provozieren, deswegen. Ich glaube, indigen, das ist die korrekte Bezeichnung. Ne? Das Witzige war halt, das hatte er so vorgestellt, und es ging halt, wie gesagt, ne, so komplett, weil ich selber in, also ich glaube, ich war immer nach Came dran, ne, und deswegen war ich immer schon so, okay, was, ne, wie präsentiere ich jetzt gleich meins und so, ne, deswegen habe ich das gar nicht so in der Situation wahrgenommen, und danach habe ich das dann nur so, ich dachte, Moment, ist mir eingefallen, wie du übrigens auch, dass ich das Gratis-Comic-Heft von 2022 von Caroline Baldwin seit damals bei mir hier, ich habe so einen kleinen Schuber für meine Gratis-Comic-Hefte, so, ne, wo ich die mal drin sammle. Ich habe das aber nicht gelesen. Ich glaube, du auch nicht, oder?
Du hast sogar einen Schuber. Ich habe nur einen Stapel tatsächlich, der irgendwie, keine Ahnung, so hoch ist.
So ein Ikea-Ding, ne?
Okay.
Sammle ich die einfach drin. So,
ne? Und ich hatte den auch, nachdem du das dann erwähnt hattest, habe ich so gedacht, na, Moment mal, ich glaube, ich habe den auch, ja.
Ja, und deshalb, dann hat mich das nicht mehr losgelassen, ne? Und dann habe ich, glaube ich, wirklich den abends noch irgendwie, ich glaube, einen Abend später oder so, das müsste dann der Sonntag gewesen sein, habe ich den dann, ne, so abends noch im Bett habe ich das durchgelesen, dieses Heft, ne? Und ich sage, das ist ja total gut, ne? Also total gut gepaced, ja. Also für einen Krimi untypisch, auch teilweise wirklich sehr viel. Erzählung nur über Bilder, ne? Und ne, also das hat auch Dialogphasen, wie man es vom Krimi kennt, aber auch Panelstrecken einfach, wo du wirklich die Handlung nur über die Bilder erzählt bekommst, wodurch das Buch einen oder die Story einen total geilen Flow hatte. Ne, und so, also es hat mich, ich glaube, ich muss das haben. Ne? Also jetzt ja Ende vom Lied ist, ne, ich habe mir hier die ganzen, das sind glaube ich 4 Gesamtausgaben, die habe ich mir alle geordert. Dann hatte er glaube ich noch eine andere Serie vorgestellt, die ich auch super interessant fand, und zwar Rubin. Also auch so eine weibliche Ermittlerin, diesmal aber eine Polizistin in Chicago, 70er Jahre oder so. Und irgendwie, also sagen wir mal so, die hat eine riesengroße Magnum. Also ist es für mich so der weibliche Dirty Harry. Ja, und das, ja, ist einfach cool. Ja, also da habe ich, die habe ich mir auch bestellt. Die sind leider noch nicht da. Ich warte noch gerade drauf. Und ich glaube, diesmal war es dann aber der Grey. Also ich habe mir tatsächlich mich mal hier an Burma rangetraut. Von Malet und Tadi. Und man sieht, ich habe Lesezeichen drin. Also ich bin schon so ein bisschen dran am Arbeiten. Auch sehr interessant. Also bei mir ist so richtiges Krimi-Fieber ausgebrochen, muss ich gestehen. Und aber overall, weißt du, parallel gucke ich dann noch wieder die Sherlock-Serie und so und Columbo. Also gerade ist irgendwie Krimi-Krimi, ja. Also das ist richtig krass.
Ja, wir haben uns da, glaube ich, auch ein bisschen gegenseitig angesteckt, ne? Als du mir das erzählt hast und dann irgendwie, oh, ich könnte auch mal irgendwas gucken, da habe ich dann auch gesagt, ja, wir haben letztens hier die Sherlock-Dinger mal wieder geguckt und dann,
dann müsstest du auch mal weitermachen und ja, genau. Also ich sag's mal so, wenn ich das, glaube ich, zusammenrechne, habe ich mir aus diesem Comic-Treff 11 Bücher gekauft von Werken, die dort vorgestellt worden sind.
Das ist halt die Gefahr, wenn so ein Treff ja sehr gut ist, ne, also mit wirklich hervorragender Titelwahl, ne, was die jeweiligen verschiedenen Comic-Tuber so vorstellen, dann geht das so schnell, dass man sich zumindest erstmal die Notiz macht, ne, das Ding irgendwo auf den Wunschzettel haut. Und wenn man dann noch so angesteckt wird, eben auf. Also, und die Lust bekommt auf dieses spezifische und spezielle Genre dann, ne? Ja. Dann ist halt, dann brechen alle Dämme und dann sagt das Portemonnaie dann auch so, oh, muss das sein, ne? Aber ja.
Ja, ist wirklich so. Ich würde gerne aber noch kurz ein bisschen Werbung machen, wenn wir eh schon diesen kleinen Ausflug gemacht haben, also an unsere Zuhörer. In der nächste Comic-Treff wird das spannende Thema Western haben, wo ich komplett raus bin, wo aber kein geringerer als der liebe Ingo der Host sein wird. Ne? Also wer sich für die kommende Folge vom Comic-Treff interessiert, dann einfach, ne, auf dem YouTube-Kanal 9. Kunst Comic Reviews Ausschau halten. Ich schätze, das wird auch wieder der erste Samstag dann im Monat Mai wahrscheinlich sein.
Ja, der 4., 5.
ist das. Wo ihr das machen werdet, wo ich dann auch nur als interessierter Zuschauer, aber mit vergrabener Geldbörse diesmal zuschauen werde.
Also du bist immer noch herzlich eingeladen. Also,
ja, ja, aber was ist, ich habe einfach nichts dazu beizutragen. Und ich habe mir mal gesagt, ich habe mir vorgenommen, ich mache beim Comic-Treff nur mit, wenn ich was beizutragen habe. Weil ich glaube, davon lebt das Format, dass da Enthusiasten sitzen, weißt du? Und ich glaube, deswegen war der Krimi-Comic-Treff auch so gut, weil man wirklich gemerkt hat, dass alle voll dabei waren. So, jeder hat gebrannt für das Format. Für das Genre Krimi. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine coole Folge geworden. Und so cool wird, denke ich mal, auch die Western-Folge.
Ja, dann haue ich jetzt einfach mal so einen Western-Vorschlag für dich raus. Eine Serie, die ich sehr gerne mal lesen würde, aber sie nicht lesen kann, weil eben wieder nicht auf Deutsch. Dann fang doch mal mit East of West an und dann sagst du mir, wie das ist.
East of West.
Ich glaube, das müsste eigentlich voll dein Ding sein, glaube ich.
Bin mir also extrem sicher. Das Problem ist, dass auch im Englischen diese Deluxe-Editionen seit Ewigkeiten out of print sind und echte Mondpreise. Wahrscheinlich kann man das in irgendwelchen Paperbacks oder digital, denke ich mal, easy bekommen, aber
ich verstehe auch noch nicht, warum man nicht nochmal versucht hat, das jetzt wieder irgendwie in Deutschland zu releasen. Aber ich glaube, jetzt gerade, wer weiß, vielleicht passiert das ja, ne? Jetzt gerade so auch in diesem Fahrwasser, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil jetzt gerade ja Fallout auch als Serie auf Amazon Prime erschienen ist und sehr, sehr gut ankommt. Also ich habe da jetzt aktuell so knapp 4 Folgen von geguckt und muss auch sagen, wo ich mit den Videospielen keine großartige Berührung hatte, mag ich dieses Setting. Und so in der Art stelle ich mir das bei East of West auch vor. Also wie gesagt, das sind jetzt nur so, ne, weil ich auch immer nur so da so mal in diese Richtung geschielt habe, aber da das auf Deutsch gab es mal, glaube ich, 3 Trades und dann hat man das irgendwie eingedampft oder so und selbst die kriegst du so gut wie kaum und was bringt mir das, wenn die Geschichte nicht zu Ende erzählt
wird? Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
Ja. Ja,
ja, gucken wir mal. Hoffen wir mal, dass sich da die Situation noch mal bessert. Also im US-Markt schreien viele, glaube ich, nach irgendwie einem Reprint oder so. Schauen wir mal.
Ich schreie dann hier. Gucken wir mal, ob da was passiert.
Ja. War denn, gab es denn bei dir die letzten Tage noch irgendwas Neues? Ist bei dir noch was passiert?
Bei mir ist mehr oder weniger eine Erkenntnis passiert, die mich so ein bisschen, ja, ein bisschen erschrocken hat. Also ich glaube, es müsste eine Woche her sein, da habe ich irgendwie mal angefangen, so ein bisschen meine Comic-Sammlung nochmal so umzustellen, neu zu sortieren.
Ja.
Und bisher war es halt so, dass ich, wenn ich jetzt hier auch mich umdrehe und in meine Regale reinschaue, da Regale frei sind oder sehr, sehr große Lücken sind. Mir ist aber aufgefallen, natürlich bin ich nicht frei von einem Lesestapel. So, und hab dann mal so drüber nachgedacht, okay, alles, was da jetzt liegt, einräumen plus Reihen, die man angefangen hat. Unter anderem erwähne ich jetzt einfach, weil die noch relativ frisch ist, ist ja bei Splitter die Teenage Mutant Ninja Turtle Splitter Collection erscheint da ja, also im Original die IDW. Und das sind im Original ja schon über 20 Bände aktuell, meine ich, wenn ich mich nicht vertue. Bei Splitter sind jetzt gerade mal quasi 2 raus. Der dritte, der kommt, glaube ich, im Mai auch schon. Wenn mich nicht an. Mai oder Juni, glaube ich.
Mai oder Juni. Ich
glaube Juni. Genau. Und Juni. Im Grunde genommen kannst du dir dafür ja schon mal ein Fach, je nachdem, wie groß das Fach so ist, ne? Also jeder hat ja andere Regalsysteme, kann man sich das frei halten. Und ich kann jetzt schon sagen, dass dieses Fach nicht mal das schlucken wird, was da jetzt alles auf Dauer kommt. Und dann habe ich nochmal weitergeguckt, habe dann auf meine Don Rosa Library geguckt, auf Spiro und Fantasio, die Gesamtausgaben und so weiter und so fort. Und habe dann mit Erschrecken festgestellt, wenn ich das alles weiter sammel und komplettiere, wird mir schon wahrscheinlich, ich vermute fast schon dieses Jahr, der Platz ausgehen. Und das ist jetzt irgendwie für mich auf einmal schneller gekommen, als ich irgendwie gedacht habe. Also zumindest erstmal bei den Regalen, die ich jetzt so hier stehen habe. Und da habe ich dann auch nur gedacht, so Mist, dann muss man sich da auf Dauer wirklich mit beschäftigen, wie sammle ich das dann halt weiter, ne? Also baue ich an, was nicht geht, weil ich wohne hier zur Miete, reiße ich irgendwas anderes ein, keine Ahnung, holt man noch Regale und stellt die irgendwo hin, wo irgendwo Platz ist, fängt man an mit digitalem Lesen und. Also es gibt so viele Wege, Möglichkeiten, ne? Trenne ich mich von Teile der Sammlung auf Dauer? Wie werde ich das dann tun und machen? Und das ist wirklich so ein Ding, wo man dann in dem Moment erstmal realisiert, okay, dieses Sammeln wird demnächst, so wie man es bisher gemacht hat, wahrscheinlich aufhören. Also und wird wahrscheinlich irgendwie quasi eine neue Stufe erreichen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es dir da so ähnlich geht oder ob du da sagst, oh nee, kein Ding, ich habe da noch, ja, so, nee, keine Ahnung, 50 Quadratmeter und sowas wie eine Betthöhle habe ich auch noch unterm Haus, so, da könnte ich vielleicht auch noch ein Regal reinstellen, wenn ich irgendwie die Feuchtigkeit in den Griff kriege oder so, keine Ahnung.
Nee, ich beschäftige mich, also ich habe immer mal wieder in den letzten 2 Jahren so Phasen gehabt, wo ich darüber nachgedacht habe. Also ich denke schon relativ lange in Platz, muss ich ehrlich gestehen. Also Platz wird irgendwann eine Währung, wie die beiden anderen Währungen in unserem Hobby, Zeit und Geld. Ja, und die dritte Währung ist Platz. Ne, das ist dann die Sammelwährung sozusagen, wenn man so will. Und ich denke schon länger darin. Ich meine, wir haben alle vielleicht unterschiedliche Startvoraussetzungen. Ne? Der eine hat irgendwie, so wie es bei dir ist, hat die Möglichkeit, seine Sammlung so ein Stück weit in der ganzen Wohnung zu verteilen. Der andere hat ein Schrank. Ich in meinem Fall habe ein Zimmer, das ist zwar in dem ich mich hier aufhalte gerade, das ist zwar ein relativ großes Zimmer, aber dafür habe ich halt auch den Deal mit meiner Frau, dass es in diesem Zimmer bleibt. Ja, also das heißt, der Platz ist endlich und ich denke auch in Platz. Und also insofern, ich fühle das sehr, was du sagst, weil ich bin ehrlich, also ich rechne schon immer so in Anbaumöglichkeiten. Also wie viel, und mit Anbauen meine ich jetzt nicht irgendwie einen Anbau ans Haus dran zu setzen oder sowas, sondern wie viel Kallax-Fächer beispielsweise kann ich noch anbauen. Ne? Also ich habe das mal so grob überschlagen, so wenn ich so mit irgendwie Vierer Kallax-Türmen rechne, wo man sagt, da kann man mal noch einen irgendwo oben drauf stellen oder so. Und ne, theoretisch kann ich auf dieses Vierer mal noch einen Zweier draufstellen. Also gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die man noch machen kann. Also ich würde behaupten, ich kann vielleicht noch so 12 bis, ja, so um die 12, ich schätze jetzt mal grob 12 Kallax-Fächer kann ich noch anbauen, aber dann ist auch vorbei mit meinem Platz, bin ich ganz ehrlich. Also das war es dann so, ne? Also, und man stellt sich die Frage, was kommt danach? Weil bei mir ist das, glaube ich, erst anderthalb Jahre her, da bin ich mit meiner Frau zum IKEA gefahren und habe das große 25er Kallax gekauft, was quasi jetzt genau auf der anderen Seite steht. Diejenigen, die das Video, glaube ich, von unserer ersten Folge gesehen haben, da hatte ich das noch im Hintergrund. Da dachte ich so, Alter, 25 neue Kallax-Fächer. Mein Gott, das Leben gehört mir, ja, let's go for it, ne, Rock'n'Roll. Und ja, mittlerweile sind da noch 4 Fächer von leer, ne, also das geht halt so unfassbar schnell, das glaubt man halt gar nicht, ne, und deswegen bin ich voll bei dir. Vor allem, weil da halt echt immer diese Gefahr drin steckt, zu sagen, ja, sind die noch leer, wie du es ja eben angedeutet hast? Sind die denn tatsächlich noch leer oder sind die nicht eigentlich schon in der Zukunft verplant? Ne, weil da noch Bände daneben kommen. Ne? Du hast Turtles eben angesprochen. Bei mir ist es genauso. Die stehen in einem Kallax-Fach. Das sind ja jetzt 4 Bücher aktuell für uns. Ne? Die 2 Ronin-Bände.
Mit den Ronin,
und die 2 IDW-Collection-Bände. So, wenn du das mal hochrechnest, das werden mindestens 3 Kallax-Fächer. Mindestens.
Ich bin von 3 bis 4 mindestens ausgegangen.
Genau. Mal so, ne, sagen, und ja. Ich habe auch gerade nur 1, ne, sozusagen, ja, dafür.
Ja. Ich habe mir jetzt quasi so ein reines Splitterregal geschaffen, so wo die Alben drin sind, die US, genau, die US-Varianten der Hefte und dann im Grunde genommen dann jetzt die Splitter-Collection. Und ich denke mir so, es ist echt schlimm. Also da sind zwar noch Lücken, also auch in den anderen Bereichen, ne? Mhm. Aber wenn ich dann überlege, was man da halt alles noch so sammelt, ne? Also gerade so einfach diese ganzen Reihen, die man hat, ne? Ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ecke, die alten Knacker oder sonst irgendwelche sind, Undertaker und. Es kommt ja immer mal wieder irgendwo was dazu, ne? Und das ist wirklich so das Problem gerade so ein bisschen. Und gerade diese Kallax-Sachen, die bieten dir ja in der Tiefe grundsätzlich ja noch Möglichkeiten oder Platz. Ja. Na, indem man sagt so, hey gut, dann stellst du halt eben 2 reich, ne? Also sofern das von der Tiefe der Bücher halt auch irgendwo hinkommt. Aber ist dann wiederum die Frage, möchte ich das?
Ja.
Weil ich bin ganz ehrlich, glaube ich möchte das nicht. Weil ich irgendwie dann, weißt du, weil ich dann irgendwie Werke irgendwie vor was anderem stelle, ne? Und ich irgendwie das Gefühl habe, ich werte die Dinger, die dahinter stehen, irgendwie ab. Und das will ich aber gar nicht, ne?
Ja.
Also muss man dann wirklich überlegen, okay, wie macht man das, ne? Wie handelt man das? Stellt man 2 reich? Da wird es genug Personen geben, die sagen, mir doch egal, ne? So Hauptsache, ich habe, aber bei mir, ich gucke da irgendwie immer, so werden es wahrscheinlich ganz, ganz viele da draußen auch machen, die jetzt zuhören, ich gucke da irgendwie immer mit Stolz drauf. Das ist gerade, weil wir beide das ja auch, haben wir auch schon mal erzählt, so machen, dass wir nur die Sachen ins Regal reinstellen, die wir auch wirklich gelesen haben. Ne? Also wenn ich jetzt alles reinpacken würde, was jetzt hier noch als nicht gelesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich schon voll, eventuell. Also das ist wirklich, das ist schlimm. Also Ich habe immer noch Möglichkeiten, ja, weil bei mir ist das nicht auf dieses Zimmer hier reduziert. Also ich darf das mit Absprache auch noch mal woanders. Ja, also ich kann das einfach mal so sagen, wir haben im Wohnzimmer zum Beispiel ein Regal, da sind, glaube ich, nur Schreiber und Leser drin, Baobooks, Avant ist da drin. Weil ich bin so ein, ich weiß nicht, wie jeder sortiert ja seine Sammlung, na, nach eigenem Prinzip. Das war ich schon zu DVD und zu Blu-ray-Zeiten auch. Ich bin so ein Verlagssortierer. Ich liebe das einfach, wenn so ein Logo quasi ratatatatat irgendwie immer, ne, immer nebeneinander ist. Im Fall zum Beispiel von Splitter einfach, wenn man weiß, da werden auch noch die verschiedenen Formate immer exakt eingehalten, ne, ist das einfach ein Traum im Regal, ne, das so zu sehen. Und ja, deswegen habe ich nämlich jetzt mir so eine Art Panini-Regal geschaffen, einen Splitter, ich habe Cross-Cult leider ein bisschen auseinanderzerren müssen und. Und jetzt überlegt man wirklich schon, ne? Gut, was macht man? Weil digital lesen, bin ich ganz ehrlich, kommt für mich einfach nicht in Frage. Ich habe das immer mal wieder probiert, ich kann mich da irgendwie nicht für begeistern. Irgendwie fehlt mir jedes Mal was, ne? Und ich habe das wirklich schon häufig probiert, aber ist einfach nicht mein Ding. Also, muss man mal gucken. Ich weiß nicht, wie du liest ja mehr digital als ich. Also
ich persönlich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, es gibt vier Phasen des Comic-Sammelns und Lesens. Das ist so die Theorie, die ich habe. Ja, das ist jetzt so, jetzt kommen wir so an den Punkt Stammtischgelaber. Meine Theorie, ja, Thilos Theorie, aus der Thilo-Theorien-Kiste sozusagen, ist Phase 1, ja, das ist die glückliche Phase, das Golden Age sozusagen. Ja, du ziehst los und kaufst dir alles, worauf du Bock hast, worauf du lustig bist, weil du hast Platz ohne Ende. Ne? Und eigentlich hast du zu wenig Comics. Du kaufst, weil du willst eigentlich deine Regale vollkriegen. Das ist die tolle Phase. So, die zweite Phase ist die, wo dir bewusst wird, dein Platz ist endlich und wo du in der Optimierphase bist. Das heißt, du fängst an anzubauen, und so weiter, ne, guckst, wo kann ich vielleicht noch irgendwie ein Regal aufstellen, kann ich meine Frau überreden, meine Schreiber- und Leser-Comics doch ins Wohnzimmer zu stellen. All diese Sachen, Optimierphase, was den Platz angeht. Die dritte Phase ist, glaube ich, die Selektierphase, ja, in die wird man dann irgendwann reingehen, wenn man merkt, man kann platztechnisch nichts mehr optimieren, dann versucht man, den Inhalt seiner Sammlung zu optimieren. Das heißt, man wird vielleicht sich von Comics trennen, wo man sagt, ey, da gibt es andere Werke da draußen, da ist mir der Platz wichtiger oder wertvoller für. Das heißt, ich verkaufe vielleicht gewisse Sachen aus meiner Sammlung, um mir dafür bessere Sachen zu kaufen. Und die vierte Phase ist tatsächlich in meiner Theorie die Digitalphase, wo ich mir vielleicht noch ein- oder zweimal im Jahr die Kristall-Edition von The Killing Joke oder sowas kaufe, keine Ahnung, irgendwas für die Vitrine, wo ich noch ein bisschen Platz für freiräume und ansonsten, weil ich einfach keinen Platz mehr habe, digital lesen. Das ist so die Theorie, die ich habe und übrigens laut dieser Theorie kann man schon erkennen, wir beide sind auf jeden Fall mal schon in Phase 2. Ja, ist halt die Frage, was tut man, um möglichst spät erst in die Phase 4 rüberzugehen? Also das ist halt so.
Das kann ich sagen. Alle, die jetzt zuhören, spenden ordentlich Geld.
Damit du Platz bekommst, oder was?
Genau, damit ich irgendwie, keine Ahnung, doch nochmal anbauen kann. Nein, also ist halt schwierig. Also ich glaube wirklich, dass das mit diesen Theorien, die du hast, schon eine ganz gute Darstellung ist und vor allen Dingen, dass man wirklich dann demnächst, also zumindest bei mir die Phase erreicht, wo man wirklich gucken muss, okay, trenne ich mich davon, ja oder nein, ne? Also das, ich habe jetzt schon festgestellt, es gibt gewisse Sachen, so auch schon, im Manga-Bereich, wo ich sage, ja, komm, weg damit, auf Dauer und vielleicht das ein oder andere im Comic-Bereich auch, weil ich auch noch, ja, nicht so viel Trades habe, also so viele Paperbacks wie manche andere da draußen, aber auch noch einiges irgendwie, dann muss man da mal schauen, ne? Was behält man, was nicht oder ist nicht ganz so schön.
Das Problem, ich möchte nur eine Sache sagen, ne? Weil das ist zum Beispiel so eine Sache, da habe ich auch noch drüber nachgedacht, so Stichwort optimieren, ja. Deswegen weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich sehe so, dass es gibt Leute, die, sage ich mal, platztechnisch unfassbar viel mehr unterbringen können, wenn sie Doppelreihe stellen, weil sie die Möglichkeit haben, so Bibliotheken-Style Regale in den Raum zu stellen. Und dann wäre ich ja bei Doppelreihstellen dabei, ne, weil ich die dann ja quasi von beiden Seiten stellen kann, ne, und sie dann von beiden Seiten mir anschauen kann. Mein Problem ist halt nur, ich habe nicht die Möglichkeit, in den Raum zu stellen. Ne? Also ich kann nur Wand stellen. Und wenn ich in den Raum stellen könnte, das wäre genau. Natürlich Wahnsinn.
Also hier in dem Zimmer kann ich das auch nicht, weil dann könnte ich keine Videos mehr für YouTube aufnehmen, hätte ich das Problem. Mein Plan jetzt aber ist für vielleicht die nächste Zeit, wir haben noch so einen Flur, den wir gerade so ein bisschen als vielleicht auch nochmal so, also so abtrennen wollen, weil es da so einen Bereich gibt, der so ein bisschen weiter rausgeht. Und da habe ich meiner Frau auch schon gesagt, hey, ne, vielleicht da einen Schreibtisch hinstellen, wo man dann nochmal so eine Möglichkeit hat für so Büroarbeiten, und da habe ich gesagt, dann stellen wir hier einen Raumtrenner hin, ne, so ein Kallax-Ding, ne, und da habe ich schon gedacht, so, das könnte man dann zur Not dann von beiden Seiten halt befüllen, ne, also so in diese Richtung habe ich schon gedacht, ob das dann so kommen kann, es wird sich dann zeigen, aber das ist tatsächlich irgendwie so gefühlt auf einmal der Next Step fürs Comic-Sammeln, ne, muss man einfach irgendwie sagen, ne, also es ist diese Unbeschwertheit, die ist grundsätzlich eigentlich noch da, ne? Aber man weiß, okay, eventuell passt ihm nichts mehr rein, dann türmt sich das halt erstmal woanders irgendwo auf Dauer auf, ne? Und ich glaube, so wird es nicht nur mir oder dir gehen, so wird es wahrscheinlich allen da draußen gehen, ne? Und da wäre es zum Beispiel auch wirklich cool, wenn ihr Lust habt, da eure Meinung zu abzugeben, gerne auf YouTube, da auf das Video, also wenn ihr das hier in Podcast-Form hört und trotzdem ein bisschen ausführlicher schreiben wollt, ne, dann gerne auf YouTube gehen, unter das Video in die Kommentarsektion und da mal reinschreibt, so, ne, wie das euch ergangen ist, ne, beim vielleicht Optimieren, oder ob ihr auch sagt, ja, ich verkaufe halt grundsätzlich einfach alles wieder und kaufe dann halt immer, weil das würde ich gar nicht ausschließen, ne? Wahrscheinlich gibt es auch diese Leute, die sagen, ich bin gar kein Sammler in dem Sinne, sondern eher jemand, der nur die Stories lesen möchte, ne? Und wenn ich irgendwann einen Punkt erreicht habe, wo kein Platz mehr ist, dann müssen halt Dinge einfach grundsätzlich gehen, egal welche Edition oder was für ein Werk das irgendwie vielleicht ist, ne? Wär jedenfalls mal interessant zu hören, ob das jemand macht und ob das vielleicht auch mehr sind, als man so denkt, ne? Also.
Ich könnte mir halt vorstellen, es gibt bestimmt auch so dann diese Qualitätssammler, ne? Weil ich glaube, da entwickelt man sich dann mit der Zeit hin, dass man sagt, okay, das, was der Platz ist so kostbar, das heißt, das, was bei mir bleiben darf, das ist dann wirklich das Kategorie Meisterwerk, und das Ding, ja, war ganz nett, das geht dann halt wieder so, ne? Also
genau, ja.
Könnte ich mir vorstellen, dass sich das vielleicht auch bei uns beiden dahin entwickelt, ne? Ja. Aber wäre wirklich interessant, weil ich weiß, dass wir auch den einen oder anderen Zuhörer, Zuschauer haben, der zum Beispiel auch noch eine größere Comic-Sammlung hat als wir beide jetzt und so, ne? Also deswegen, wär mal gespannt, ne? Also hier, Andys Comicbude, Kane, Milan, ne? Also meldet euch gerne und teilt mal eure Meinung mit, weil ihr habt alle mehr Comics als wir.
Ja, also die haben ja auch wirklich Premium-Räume irgendwie, ne? Ja. Also wenn ich mir das angucke, ne, beim Earl Grey, bei Milan, zum Beispiel, oder auch gerade bei Andy, ne, oder auch hier meinetwegen André, ne, von Team Comic Fan 86, auch mit denen, gut, da ist es wirklich so, dass dann da, glaube ich, auch extrem optimiert wurde. Der hat jetzt, glaube ich, gerade auch sein
neues Comic. Ja, bei dem siehst du halt keine Tapete mehr, ne, also das muss ich mal so sagen.
Da fehlt eigentlich nur noch, dass die Kallax-Regale irgendwann unter der Decke hängen. Und dann, ich weiß zwar noch nicht, wie du die Comics dann rauskriegst, ohne dass sie dir auf den Schädel fallen, aber wer weiß, was.
Also das ist so eine Symbiose. Also das ist Comic-Mobiliar verwächst mit der Struktur des Hauses bei ihm.
Zum Beispiel, ich meine, ey, komm, wenn du hier die Hachette Collection nimmst, ne, so mit diesem Rückenbild oder bei anderen, ne, mit der Spider-Man Ultimate, ne, so dann, keine Ahnung, kommen die Spider-Man halt ins Kinderzimmer und die anderen Sachen woanders hin. Nein. Aber ich glaube, da wird es sogar auch noch Personen geben, die vielleicht sogar dann auch noch sagen könnten, hey, da gibt es ja noch eine Methode. Und das wäre halt Auslagerung, ne? Dass man sagt so, hey, ich miete mir irgendwie, keine Ahnung, gibt es ja überall irgendwie eine Mietgarage oder irgendwie so einen Mietraum irgendwo an und bringe dann da die Sachen unter. Aber ich bin ganz ehrlich, das käme für mich nicht in Frage irgendwie so, weil Was mache ich, wenn ich genau jetzt Bock hätte auf diesen Comic? Muss dann erst 20 Kilometer zu dieser Garage hinfahren oder irgendwie so, um mir dann da dementsprechend aus den Kisten irgendwie da was rauszuholen, ne? Und ich weiß auch nicht, wie es qualitativ dann aussieht. Also gut, wahrscheinlich sind die schon sehr gut belüftet oder ich habe keine Ahnung, wie, damit man nicht dieses typische modrige Keller Gefühl bekommt, wenn man nachher so ein Buch irgendwie aufschlägt. Ne? Man kennt das ja vom Geruch her und allem. Aber ich glaube, auch da wird es Personen wirklich geben, die vielleicht keine Riesensammlung auslagern. Vielleicht sagen die, ja gut, ich habe jetzt ein paar Mangas oder ein paar Trades, ne? Und die gehen jetzt in Kisten und wandern halt irgendwo anders hin. Ne? Also keine Ahnung.
Also ich weiß das, ne? Lieben Gruß an meinen Comic-Dealer in Gießen, den Dirk, der hat einen großen Teil seiner Sammlung ausgelagert. Also das machen tatsächlich viele. Ich will auch nicht ausschließen, dass man das nicht vielleicht doch irgendwann mal selber macht, weil ich will grundsätzlich ungern zukünftige Themen so zu 100% kategorisch ausschließen. Aber Stand heute, ich habe mir auch die Frage gestellt, könnte ich mir das vorstellen? Und Stand heute, ich bin zu dem Ergebnis gekommen. Also jetzt mal, wir klammern mal diesen ersten Stolperstein aus, dass das vielleicht in irgendeinem Kellerraum steht, wo einem das nicht so gefällt und so und wo es vielleicht nicht so gut belüftet ist. Wir klammern das mal alles aus. Deswegen habe ich mir gesagt, sagen wir mal, Geld spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle. Ich miete mir eine eigene Wohnung, die woanders ist und da habe ich noch einen weiteren Teil meiner Comicsammlung. Also so Traumzustand. Und selbst dann komme ich aber genau zu dem Ergebnis, was du gerade gesagt hast. Ja, was nützt es mir denn dann? Es ist doch nicht bei mir. Ja, dann muss ich erst irgendwo 20 Kilometer hinfahren, um zu den Comics zu kommen. Ne? Also ich finde, ein großer Teil, das ist doch das Geile, dass sie hier sind, ja, dass sie unmittelbar in meinem Umfeld sind, dass ich sie täglich sehe. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ist für mich der Sinn dessen, dass ich ein Medium, obwohl ich es nicht mehr aktiv konsumiere, trotz allem noch bei mir haben möchte, der ist dann für mich eigentlich nicht mehr gegeben. Aber nochmal, das ist so der Stand, wo ich heute bin. Ne? Wer weiß, wie es in der Zukunft ist.
Also wenn Geld keine Rolle spielt, hätte ich jetzt gesagt, dann solltest du mal sehen, dass du die Nachbarhäuser einfach mal im Blick behältst. Also
ja, okay. Nein. So krass haben wollte ich jetzt auch nicht, aber ja.
Nein. Das wäre eigentlich auch mega, mega interessant.
Jetzt stell dir mal vor, ich habe die Straße gemietet.
Das wäre so cool, ne? Wenn du sagst so, ey, ganz ehrlich, das hier ist mein Block, ne? Und ja. Da, hier, da, in dem Haus sind die Panini-Comics.
Ich Schreiber- und Leserhaus, verdammt nochmal.
Das wäre Next Step, ey. Siehst du, jetzt kommen wir hier auf Ideen, wo ich denke, genial.
Schatz, ruf unseren Bankmenschen an, ich brauche ein Schreiber- und Leserhaus.
Ich habe bisher nur in Regalen gedacht, wir müssen in Häuser denken.
Next Step, think big. Es ist so, ja. Ja, das ist das Problem. Das sage ich dir die ganze Zeit, Ingo, wir sind zu bescheiden.
Ja, du definitiv. Also ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich dieses Wochenende Lotto spiele und wenn dann alles gut läuft, ne, dann muss ich mal gucken, welcher Straßenbezirk demnächst hier frei ist.
Oh Mann, sehr gut.
Oh Mann, oder es muss so ein Mehrfamilienhaus sein, dann kannst du dann die Wohnung einfach dann so.
Ja, genau. Das wäre dann so der Hybrid, ne? Von Regal zu Haus vielleicht ein bisschen viel, wir gehen auf Wohnung erstmal.
Aber trotzdem, ich finde die Idee irgendwie faszinierend. Ja. Das ist. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Schön.
Ja, sehr schön.
Ach ja.
Okay. Wollen wir vielleicht so zum Abschluss so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, was vielleicht wir als nächstes lesen? Und ich würde tatsächlich mit dir gerne über die nächsten Highlights sprechen, weil das konnten wir jetzt so lange nicht mehr machen. Und deswegen wollte ich fragen, hast du ein Highlight, irgendwas, worauf du dich freust, vielleicht jetzt auch noch im April, was vielleicht auch schon draußen ist, nur wir konnten das letzte Mal nicht besprechen, oder aber sonst auch für Mai?
Also Highlights, also die Sachen, die jetzt, ich weiß jetzt nur nicht, ob die wirklich noch, ich glaube, die kommen sogar noch, Ende dieses Monats, also nagelt mich jetzt, ich habe mich tatsächlich
diesmal April, nicht, Mai, ich nehme mich auch nicht.
Genau, ich sage jetzt mal April, Mai. Wenn ich mich nicht ganz vertue, kommt der Glöckner von Notre Dame von Josh Bess beim Splitter Verlag raus und auch von Jordi Lafabre, der trotz allem Liebe gemacht hat, kommt dieser Thriller auch beim Splitter Verlag.
Ja, mit dieser Psychotherapeutin, ne?
Wie hieß der denn? Ja, Moment. Es ist schon traurig. Irgendwas mit Schweigen? Kann das sein?
Den haben wir auf jeden Fall im Splitter-Vorhang besprochen.
Ich habe das auch mit Max im Splittercast besprochen.
Stimmt, da haben wir auch nochmal drüber geredet.
Ja. Moment, April? So, Moment, März? Moment, nein, ich bin bei den neuen Veröffentlichungen. Ich muss gerade einmal in Vorbereitung gucken. Genau, also Glöckner von Notre Dame steht hier ab 05, also bedeutet das, der kommt wahrscheinlich wirklich schon Ende April.
Ja.
Es kommt so viel, Book of Evil kommt, ist das schlimm. Ich bin ihr Schweigen, heißt der von Jordi Lefebvre, genau.
Ja.
Egal. Also ich nehme das ganze Splitterprogramm dieses Mal, einfach, okay, wenn ich da so drauf gucke. Und das wäre so das Highlight.
Ich habe das andere noch nicht mal. Ich muss das andere mir noch holen.
Was?
Dieses mit dem Ghoul.
Ich habe es auch noch nicht gehabt.
Night of Ghoul?
Night of Ghoul, glaube ich, oder so. Aber das sieht fantastisch aus. Also ich habe im Laden schon reingeguckt und ich bin mir auch fast schon sicher, dass mir der Titel von Snyder ein bisschen besser gefällt als ich habe es heute mit Namen irgendwie. Ich komme gerade nicht drauf.
We Have Demons, meinst du?
We Have Demons, genau. Weißt du, das Cover genau vor Augen, Titel fehlt, genau, We Have Games. Also da bin ich mal drauf gespannt. Aber Book of Evil ist natürlich für mich als jemand, der Snyder und Jock in Kombination mit Witches halt liebt, dann auch einfach so ein Mega-Ding. Und ich sehe auch gerade, der Kurierband 4 kommt und das ist, glaube ich, der Abschluss. Also es ist super krass, was diesen Monat bei Splitter einfach rauskommt. Und dabei habe ich selbst jetzt die Tage bei Schreiber und Leser noch sehr interessante Titel auch gesehen irgendwie. Und es ist dann wie immer zu viel auf einem Streich. Weißt du, wo ich immer denke, warum muss denn immer alles, was ich dann irgendwie interessant finde, alles auf, also wirklich in einem Monat kommen und verteilt sich nicht mal so auf 3 oder 4 Monate.
Weil es ja nicht noch andere Sachen gibt, die man eh noch aufholen muss, so, ne? Also.
Ja, das schon, aber es gibt ja, ich meine, das hast du immer, egal wo, das hat ja nicht mal was mit Comic zu tun, das hast du bei Kino oder auch bei Musik, du hast ja immer Wochen, wo manchmal auch einfach so schwache Monate oder Wochen eben sind, ne, und denkst dir so, ach ja, ne.
Aber ich freue mich ja immer über diese Wochen oder Monate, die so schwach sind.
Ja, die ersparen einen das Geld dann erst.
Nö, gar so nicht, aber ich kann dann halt aufholen wenigstens.
Ja,
weil der Backlog ist ja so groß. Mal zu dir gesagt, von mir aus könnten die mal 5 Jahre lang keine Comics drucken. Ich hätte genug. Also es wäre jetzt nicht, als könnte ich nichts kaufen. So.
Hast du denn auch ein Highlight oder soll ich irgendwie noch vorher jetzt sagen, was ich noch zum Lesen habe als nächstes?
Ich habe ein Highlight. Tatsächlich ist mein Highlight vor 3 Tagen gekommen. Etwas, worauf ich mich ziemlich gefreut habe, sonst wäre es ja nicht mein Highlight, weil es ist ein DC-Titel, der aus einer Ära ist, die in Omnibusform noch sehr stiefmütterlich von DC behandelt wird. Ich habe ja auch schon im Podcast mal häufiger dargestellt, dass DC ja etwas schlampiger, sage ich mal, mit dem Omnibus-Veröffentlichen umgeht als Marvel und sehr viel lückenhafter. Und gerade wenn es so um moderne Titel geht, ne, sind sie echt nicht so besonders gut drin. Also wir können zum heutigen Stand sagen, du kannst dir zum Beispiel die New 52-Ära, die kannst du dir sehr gut in Omnibussen zusammenkaufen. Ja, aber wenn es dann in den Rebirth-Bereich geht, wird es halt sehr dünn. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es mal so ein sehr modernes Werk in Omnibus-Form jetzt geschafft hat. Und zwar Flash von Joshua Williamson, der jetzt ganz brandneu, man sieht, er ist noch eingeschweißt, ja, rausgekommen ist vor ein paar Tagen. Auf den habe ich mich total gefreut, weil dieser Run ein unfassbares Standing hat. Ich bin in der modernen DC-Dings nicht so hart drin. Aber lass mich den Satz noch zu Ende führen. Du hörst immer von 2. Du hast immer 2 große Runs in der Moderne, ja, und das ist Flash von Joshua Williamson und Nightwing von Tom Taylor. Das sind so die beiden, die werden dir überall entgegengeballert. Und das ist jetzt, und ich kenne beide nicht, ne, und dass jetzt wenigstens mal den einen schon mal als Omnibus gibt, freut mich einfach.
Ist denn da alles drin?
Nee, das
ist nur weil der Run war doch ewig lang.
Das ist der größte, das hätte ich jetzt sonst auch noch gesagt, das ist tatsächlich der größte Run, also zusammenhängend laufende Run der Rebirth-Ära. Also alles von, also nach New 52 ist das der größte Run, den es halt tatsächlich gibt. Und deswegen ist das eine Volume 1.
Okay, gut. Ja. Weil ich hatte eben nur gesehen, wie der von der Dicke ausgefallen ist. Natürlich für einen Omnibus ganz in Ordnung. Aber ich habe nur gedacht, ey, Moment mal, ich weiß genau, dass dieser Run einfach wirklich super viele Ausgaben hatte. Richtig, richtig viel. Und da habe ich nur gedacht, der muss ja doppelt, wenn nicht dreimal so dick sein eigentlich.
Also das, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, ob das jetzt irgendwie vom Material her zwei Omnibusse werden oder vielleicht sogar drei. Da kenne ich mich, also ne, für mich ist das ein First Read. Also insofern, aber deswegen, ich freue mich drauf, weil ich meine, wir hatten ja auch schon das ein oder andere Mal drüber geredet, Flash von Francis Manapul war toll und so, also generell, also ich habe das Gefühl, dass Flash halt echt so auch so ein sehr, also so ein Überraschungshit ist in seinen Solo-Runs, ne? Man nimmt den immer eher so im Team wahr und wenn man dann von ihm so einen Solo-Run liest, ne, wie das ja auch bei dem Manapul war, merkt man, boah, das ist ja auch echt cool. Und das scheint ja nach dem, was man so hört, hier auch zu sein. Und wie gesagt, ist jetzt auch vom Timing her ganz witzig, wo ich gerade Rogues gelesen hatte, was ja vom gleichen Autor ist. Also, stimmt. Ja, das, also wie gesagt, sehr cool. Ich hatte ihn auch relativ lange vorbestellt. So vor 3-4 Monaten hatte ich ihn schon eingetütet. Und ja, das war so mein Highlight im April. Und im Mai habe ich auch ein großes Highlight tatsächlich schon lange vorbestellt. Und zwar kommt da ein weiterer Geoff Johns-Teil zu mir, und zwar die Absolute Edition von Geoff Johns von Superman, was er zusammen mit Gary Frank gemacht hat. Das wird, glaube ich, tatsächlich mit richtigen Abstand meine größte Absolute Edition werden, weil ich glaube, das Ding hat irgendwie fast 700 Seiten, was dann bei einer Absolute Edition, ne, echt, das wird schon ein Trümmer werden, so im Regal. Ne, also, ja, freue ich mich drauf.
Ja, kann der Paketdienst sich schon mal auf zusätzliches Trinkgeld freuen, würde ich sagen.
Na, bin ich Krösus oder was? Ich hab schon die Kohle für die Absolute Edition rausgekommen.
Ja,
bin schon arm gemacht.
Ey, die irgendwann haben die wegen dir einen krassen Bandscheibenvorfall. Ich merke das schon. So. Das ist, weißt du, wenn die Editions immer größer, immer schwerer werden. So, das ist,
ja, genau.
Oh
genau.
Nein, jetzt müssen wir heute zu dem Tilo wieder hin. So. Nein. Da sind die Pakete immer dreimal so schwer wie normalerweise.
Was übrigens witzig war, ne, ich glaube, dir hatte ich das schon erzählt, ne? Also das Witzige war, ich hatte das irgendwie total vergessen. Das kam am Dienstag an, ne? Und hatte meine Frau Geburtstag. Und das heißt, ich war selber nochmal vormittags unterwegs, weil ich noch ein Geschenk abholen musste, was erst da angekommen war in der Stadt. Und dann kam ich so wieder und sehe so vor der Haustür Walt's Comic Shop Karton stehen. Ich musste halt so lachen, weil ich in dem Moment so dran denken musste, so an Kinder, die zusammen aufwachsen, Geschwister, und der Bruder hat Geburtstag und die Schwester kriegt trotzdem ein kleines Geschenk, damit sie nicht so traurig ist, weil der Bruder den ganzen Tag Geschenke bekommt. Ne? Und so habe ich mich auch gefühlt. So, eigentlich hat meine Frau die ganzen Geschenke bekommen, aber für mich kam auch was an von Walt.
Du hast wahrscheinlich auch das schwere Geschenk bekommen, schätze ich.
Ja, vom Gewicht her.
Ja, nee, aber das fand ich auch ganz witzig. So. Ja, ja, sehr schön.
Genau.
Das heißt, der Flash, den du jetzt gerade gezeigt hast, als Highlight ist auch das nächste, was du lesen wirst, oder wird es da noch was anderes geben?
Leider nicht. Es muss sich noch ein bisschen am Lesestapel gedulden. Also bei mir ist es allein so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe alleine gerade ja aktuell zwei Bücher, die ich noch parallel lese. Das eine hatte ich, glaube ich, ja eben schon mal kurz reingezeigt, also da werde ich jetzt weiterlesen, ne, mit Burma. Da bin ich jetzt so mitten in der ersten Geschichte. Das ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch und das zieht mich sehr rein. Und wie gesagt, weil ich eben gerade so im Krimi-Hype bin, werde ich danach mich erstmal auf diese Rubin-Serie, wenn sie denn dann jetzt, ne, da hatte ich mir jetzt die ersten 4 Gesamtausgaben von bestellt, was ich eben angesprochen habe. Ich denke, das wird das sein, was ich als nächstes lese. Mal abgesehen von, ne, hier, dem Nestor Burma. Ja. Und was ist es bei dir?
Bei mir, deswegen hätte ich jetzt zum Abschluss eigentlich heute Werbung dafür machen wollen. Du hast es ja schon im Mittelteil gemacht. Alles gut. Weil halt eben am 4.5. der Comic-Treff auf meinem Kanal Neunte Kunst eben stattfinden wird und ich nochmal Ja, den ein oder anderen Western-Comic mehr mit dazu nehmen wollte, habe ich mir jetzt halt noch Lonesome quasi geholt, das erste Album von Yves Swolves. Und der hat auch diese Durango-Reihe, meine ich, gemacht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da habe ich irgendwie Bock drauf, das werde ich jetzt als nächstes lesen, weil ich weiß hier storytechnisch gar nichts drüber. Ich habe einfach nur gedacht, Cover sieht geil aus irgendwie. Und ich möchte einfach noch mal ein bisschen mehr in diese ganze Western-Geschichte noch mal reinschauen. Und ich freue mich da auch schon sehr drauf. Also man merkt einfach, so viel kann man schon sagen. Also ich hoffe, wir bekommen ein paar People dafür zusammen, weil ich schon gemerkt habe, Western ist tatsächlich irgendwie, obwohl mein Comic-Händler gestern noch gesagt hat, wir verkaufen das super gut. Also Western ist eins der Hauptsachen überhaupt, die man so verkauft, kenne ich kaum Leute innerhalb der Szene, die wirklich sehr viel Western lesen. Das ist irgendwie so ein Genre, was nicht ganz so da anscheinend den Anklang irgendwie findet. Und wir gucken mal, ob wir das im Comic-Treff vielleicht mal erörtern können, warum das so ist. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so und man nimmt es nur so wahr. Mal gucken. Und ich freue mich vor allen Dingen auch auf Empfehlungen von den anderen. Ne? Also es kann ja immer Sachen geben, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ja, gucken wir mal, was dann da so am ersten Samstag im Mai dann so abgehen wird bei dem Western-Stream. Genau.
Ich bin auch gespannt. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie dann ne, eure endgültige Besetzung sein wird. Ne? Wer da quasi hervortreten wird, um, sage ich mal, über Western zu sprechen. Ich glaube halt so, dass Western halt auch ein Stück weit, glaube ich, vielleicht ein bisschen, also so nur eine Theorie, kann auch falsch sein, ja, aber ich glaube, dass Western ein bisschen stärker sein eigenes Subgenre bildet und weniger Vernetzung, ne, also in andere Bereiche hat, ne, weil in der Vorbereitung auf die Krimi-Folge habe ich zum Beispiel halt festgestellt, es gibt zum Beispiel unheimlich viele Superheldengeschichten, die Krimi-Elemente oder sogar wirklich richtige Krimi-Arcs haben oder richtige Krimi-Arcs sind. Ja. Aber ich glaube halt, Western ist halt, also entweder ist es, also klar, es gibt auch so ein paar, ne, dann gibt's, du hast mir von einem Titel erzählt, der dann irgendwie das Subgenre Neo-Western ist oder so, aber ist ja jetzt auch nicht so, dass du, ich glaube halt, du hast halt relativ wenig Western-Crossover in andere Bereiche halt rein. Vielleicht ist das ein Grund, weil ich habe ja auch noch nicht den Weg zu Western bislang gefunden und gar nicht bewusst irgendwie so, ne, also nicht, weil ich es nicht gut finde.
East of West.
Ja, ich weiß. Ja, ne? Hier, Image, bitte. Macht einen Reprint der Deluxe-Edition, weil die kosten momentan 300 Euro ein Stück.
Ja.
Aber das wird cool.
Ja, schauen wir mal. Genau. Ich würde sagen, wir sind heute soweit durch. Wir hoffen, dass euch die Folge soweit da draußen auch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr das auch gerne bewerten bei eurem jeweiligen Podcast-Anbieter, also zumindest auch bei Spotify. Wenn euch das nicht gefallen hat, dann bewertet bitte einfach nicht. dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge von Zwischen den Panels und vielen Dank, Thilo.
Vielen Dank, Ingo.
Für diese Ausgabe und wir sagen bis zum nächsten Mal, ne?
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.